Multiresistente Keime in der Massentierhaltung und der Einsatz von Gentechnik und Pestiziden in der Landwirtschaft. Das sind einige der Themen, mit denen sich Greenpeace in den letzten Jahren auseinandergesetzt hat. Aber was bedeuten diese Begriffe genau und was haben sie auch mit der Klimakrise zu tun? Das erklärt uns Christiane Huxdorf. Sie ist Campaignerin im Bereich nachhaltige Landwirtschaft und auch im Team Agrarwende tätig. Das heißt, dass sie zu genau diesen Themen arbeitet und schaut, was verändert werden muss, damit wir nachhaltiger mit unserer Erde und allen Lebewesen umgehen. Schon während ihres Studiums war sie als Praktikantin bei Greenpeace und ist nun seit mehr als 10 Jahren auch fest angestellt. Sie wird uns mehr über Gentechnik und Pestiziden in der Landwirtschaft erzählen, sowie zur Agrarwende 2050 und zur fairen Tierhaltung. Aber zunächst erklärt Christiane uns erst einmal, warum das Thema Landwirtschaft für Greenpeace so wichtig ist und wann Greenpeace angefangen hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Also bei der Landwirtschaft können wir eigentlich sagen, dass wir da mit dem Thema Gentechnik angefangen haben. Also 1996, also wirklich schon vor vielen, vielen Jahren haben wir angefangen und haben das erste Mal einen Import von Gensoja von der Firma Monsanto gestoppt. Also das ist wirklich unser Einstieg damals gewesen in die Landwirtschaftsarbeit.
Monsanto ist ein Konzern, der von dem Chemieriesen Bayer aufgekauft wurde. Monsanto stellt unter anderem gentechnisch verändertes Saatgut her. Damit sollten zum Beispiel Schädlinge in der Landwirtschaft bekämpft werden. Das Problem an diesen genveränderten Pflanzen ist aber, dass sie schädlich für die Umwelt und vermutlich auch gesundheitsschädigend für uns Menschen sind. Darum hat Greenpeace sich gegen den Einsatz von Pestiziden, Unkrautvernichtungsmitteln und gentechnisch veränderten Pflanzen eingesetzt. Doch was bedeutet Gentechnik eigentlich genau?
In der Gentechnik muss man sich so vorstellen, dass eben fremde Gene in eine Pflanze oder in einen Organismus eingebaut werden, die da eigentlich so nicht hingehören. Das heißt, wir verändern was im Erbgut und wissen aber letzten Endes gar nicht ganz genau, was wir damit tun. Und das große Problem bei der grünen Gentechnik, also bei der Gentechnik an Pflanzen, ist, dass wenn es einmal in die Umwelt freigesetzt wird, auf der einen Seite kann man der Gentechnik eben nicht verhindern, dass sie sich von dem Acker weg entfernt. Und wenn sie dann erstmal freigesetzt ist, kann man sie auch nicht wieder zurückholen. Und das ist eben das ganz große Problem bei der Gentechnik.
Das heißt also, dass wir beim Einsatz von Gentechnik bzw. von gentechnisch verändertem Saatgut gar nicht so genau wissen, inwieweit wir damit in die Umwelt eingreifen. Mittlerweile ist Gentechnik in Deutschland aber auch gar nicht mehr erlaubt.
Also da können wir eigentlich schon sagen, dass wir da mitverantwortlich sind, dass einfach die Ablehnung gegen die Gentechnik dafür gesorgt hat, dass sie hier gar nicht auf den Acker gekommen ist und eben auch gar nicht in die Supermarktregale Einzug gehalten hat. Denn wir haben quasi schon 1996 angefangen und da kam das erste Schiff mit Gensoja aus den USA hierher. Das haben wir schon gebrandmarkt und blockiert und haben dann eben auch immer wieder gezeigt, was eben schlecht ist an der Gentechnik. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2000 haben wir aufgezeigt, dass die Hähnchen von McDonald's eben auch mit Gentechnik gefüttert wurden. Und so haben wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass auch Genmais bei Landliebe und Weinstephan angewendet wird. Das heißt, wir haben immer wieder den Menschen gezeigt, wo sie es eigentlich untergejubelt bekommen und es gar nicht wissen, haben dadurch eben deutlich gemacht, dass die Menschen das gar nicht wollen. Und hinterher hat sich dann auch gar keiner mehr getraut, es aktiv auf deutschen Äckern anzubauen, wie wir es damals bei der Amflora, der Stärkekartoffel, gesehen haben. Und jetzt gibt es auch derzeit gar keine Zulassung für irgendwelche gentechnischen Produkte, die man hier auf Äckern anbauen könnte.
Inwiefern versucht ihr denn mit Greenpeace auch die Gesellschaft mit reinzuholen und von der Relevanz der Themen zu überzeugen?
Das ist natürlich heutzutage, wo wir Social Media haben, deutlich einfacher als noch früher. Heutzutage kann jeder irgendwo klicken, eine Petition unterzeichnen, eine E-Mail schreiben oder vielleicht auch mal schnell gegen irgendjemanden twittern. Aber früher, wir haben angefangen damals mit dem Einkaufsnetz. Das haben wir seit 1997 gehabt. Und da haben wir es immerhin zu der Zeit geschafft, 200.000 Verbraucher zu mobilisieren, dass sie gesagt haben, sie wollen keine Gentechnik im Essen und haben sich eben für eine Kennzeichnung Rechnung ausgesprochen. Heutzutage 200.000 Unterschriften oder Klicks ist natürlich nicht mehr so viel, aber damals war das wirklich Menschen, die sich aktiv mit dem Thema befasst haben. Und auch zum Beispiel ein Jahr später hatten wir das Genetics Project, da sind Jugendliche in Supermärkte, Tankstellen gegangen und haben geschaut, wo finden sie eigentlich überall Gentechnik in Produkten drin. Heutzutage finden wir natürlich keine gentechnisch gekennzeichneten Produkte mehr im Supermarkt. Das haben wir erfolgreich geschafft, das da rauszuschmeißen. Das ist eben auch ein Erfolg unserer Kampagne. Das heißt, früher wurden Briefe geschrieben, aktiv auf der Straße, und heutzutage ist es viel einfacher, Menschen mitzunehmen. Aber natürlich versuchen wir trotzdem, nicht nur im Online-Bereich und Social Media, sondern eben auch auf der Straße die Menschen zum Mitmachen und zum Unterstützen zu bewegen.
Mit welchen Kampagnen habt ihr denn versucht, die Menschen aufzuklären?
Also die beiden großen Kampagnen aus der Vergangenheit sind da eben die Gentechnik-Kampagne und die Pestizid-Kampagne. Da haben wir auch ganz aktiv für die Verbraucher eben die Ratgeber zur Verfügung gestellt, weil gerade bei der Gentechnik war es eben so, der Verbraucher konnte am Endprodukt nicht erkennen, ob in dem Produkt Gentechnik drin war. Man muss sich eben auch zum Beispiel überlegen, Milch, Käse, solche Produkte, da weiß man natürlich nicht, was die Kuh oder das Schwein oder die Ziege oder was auch immer gefressen hat. Von daher, da musste erstmal Transparenz für den Verbraucher her. Und bevor es eben die Kennzeichnungspflicht gab, haben wir diesen Service übernommen und haben den Menschen da draußen die Möglichkeit gegeben, dass sie sich für oder gegen Gentechnik entscheiden konnten. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele Exemplare es genau waren. Ich habe ungefähr herausgefunden, dass es 3,5 Millionen gedruckte Exemplare waren von dem Gentechnik-Ratgeber. Wir mussten den immer wieder updaten, immer wieder neu fragen, wie sieht das eigentlich derzeit aus am Markt. Aber dieser Ratgeber war eben wirklich extrem intensiv nachgefragt von den Verbrauchern, weil sie eben diese Aufklärung sich von uns gewünscht haben. Und der andere große Ratgeber, den wir hatten, der auch immer wieder abgedatet wurde, waren die Pestizide im Supermarkt. Denn als wir angefangen haben mit Pestizidarbeit, war es einfach so, dass das, was der Verbraucher im Supermarkt gekauft hat, da waren Pestizide in den Produkten enthalten. Und die waren auch über den gesetzlichen Höchstmengen. Das heißt, wir haben viele Tests durchgeführt und haben dem Verbraucher eben gesagt, bei welchen Supermärkten könnt ihr einkaufen, wenn ihr auf Pestizide verzichten wollt, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, auf Bio umzusteigen. Denn bei Bio ist ganz klar, da dürfen keine chemisch-synthetischen Pestizide angewendet werden. Das heißt, da finde ich auch im Endprodukt beim Konsumenten im Einkaufskorb keine Pestizide auf den Produkten.
Durch diese große Brief- und Postkartenaktion hat Greenpeace also gezeigt, was es heißt, wenn Pestizide und Gentechnik in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Über 200.000 UnterstützerInnen wollten keine Gentechnik mehr in ihrem Essen und haben sich für eine Kennzeichnung auf Lebensmitteln ausgesprochen. Diese Aktion hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Ablehnung von Gentechnik in der gesamten Gesellschaft immer weiter gewachsen ist. Und mittlerweile gibt es in der deutschen Landwirtschaft gar keine Gentechnik mehr. Aber wie sieht es mit Pestiziden aus? Diese werden in unserer Landwirtschaft immer noch verwendet. Nur die ökologische Landwirtschaft verzichtet darauf. Bioprodukte enthalten also keine Pestizide. Aber was sind Pestizide denn eigentlich?
Pestizide sind chemische Mittel, die dazu angewendet werden, um eine Pflanze, sage ich jetzt mal, wenn sie krank ist, gesund zu machen. Das heißt, die Pflanze hat einen Pilzbefall, dann wende ich ein Fungizid an und helfe damit der Pflanze. Aber es gibt auch Herbizide, da werden dann ganze Unkräuter werden da abgetötet. Es gibt auch Insektizide, die dann gegen Insekten wirken. Aber das Entscheidende ist, bei den chemisch-synthetischen Pestiziden, die werden eben angewendet, wenn eine Krankheit oder wenn ein Problem oder ein Schaderreger bei einem konventionellen Pflanze auftaucht. Bei der biologischen Landwirtschaft ist es so, dass ich versuche, die Art, wie ich anbaue, so zu gestalten, dass es erst gar nicht nötig wird, auf chemisch-synthetische Pestizide zurückzugreifen. Die sind dort nämlich auch verboten. Das heißt, das Anbausystem im ökologischen Anbau ist ein ganz anderes, sodass die Pflanze und das ganze System bedeutend stabiler und sicherer ist.
Wenn so Pestizide zum Einsatz kommen, findet denn dann nach der Ernte beispielsweise nochmal so eine Art Reinigung statt, oder ist das denn gefährlich für den Menschen, wenn der Konsument das am Ende zu sich nimmt?
Man muss sich vorstellen, die Pestizide werden In der Regel werden sie aufgesprüht auf die Blattoberfläche. Ein Teil bleibt außen auf dem Blatt, aber ein Teil geht auch in die Pflanze. Das heißt, Waschen von Obst und Gemüse ist immer richtig und wichtig, weil ich ja auch nicht weiß, was sonst noch auf dem Obst drauf ist. Aber dadurch kann ich eben nur den Teil von dem Obst oder dem Gemüse abwaschen, der eben wasserlöslich ist und sich auf der Oberfläche befindet. Das heißt, das, was in die Pflanze oder in das Gemüse eingedrungen ist, da kann ich mit Waschen überhaupt nichts machen. Das heißt, konventionelles Obst und Gemüse, was während dem Wachstum behandelt wurde, enthält in der Regel auch im Supermarkt oder wenn ich es zu Hause zubereite, noch Rückstände.
Und was macht das so gefährlich für den Menschen?
Pestizide sind darauf ausgelegt, Schaderreger oder Schadinsekten abzuwehren, aber haben eben auch negative Auswirkungen auf den Menschen. In den letzten Jahren gab es ja auch eine große Diskussion um das Glyphosat, wo man ja sich nicht sicher ist, wie krebserregend oder wahrscheinlich krebserregend ist es jetzt. Aber auf jeden Fall ist ganz klar, Pestizide haben Effekte auf Insekten und natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen auf den Menschen. Die stehen im Verdacht, krebserregend zu sein, können das Nervensystem schädigen, können auch zu Kopfschmerzen, Übelkeit führen. Das heißt, wenn ich auf Pestizidrückstände verzichten möchte, greife ich zu biologisch angebautem Obst und Gemüse.
Also jetzt bin ich ein Landwirt und ich möchte gerne auf Gentechnik sowieso und dann auch noch auf Pestizide verzichten. Und allerdings möchte ich aber auch nicht, dass meine Ernte dadurch bedroht ist, dass irgendwelche Parasiten sich einschleichen und mir quasi die Ernte zerstören. Was für Alternativen habe ich denn als Landwirt, trotzdem gutes Gemüse und Obst anzubauen, was auch mir am Ende quasi nicht zerstört wird von irgendwelchen Parasiten?
Wenn ich also ein konventioneller Landwirt bin und mich dann entscheide, mein System zu verändern, dann orientiere ich mich an dem ökologischen Landbau. Der Landwirt durchläuft dann eine Umstellungsphase von 2 Jahren, wo er dann sein ganzes System eben umstellt auf den ökologischen Landbau. Und wenn er dann Ökolandwirt ist, dann verzichtet er eben auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden. Denn die sind im ökologischen Landbau nicht zugelassen. Das heißt, er legt dann eben Wert auf resistentere Sorten, beim Getreide zum Beispiel auf weitere Reihenabstände, damit einfach die einzelnen Ähren weiter voneinander entfernt sind und dadurch sich Pilze nicht so wohlfühlen. Und so versucht er dann eben in der Produktion dafür zu sorgen, dass sein ganzes System stabiler und gesünder ist.
Welche Aktionen habt ihr denn mit Greenpeace genau in diesem Bereich der Pestizide gestartet?
Also bei den Pestiziden besonders erfolgreich waren eben die Ratgeber, wo wir Produkte eingekauft haben und diese dann ins Labor geschickt und auf Pestizide getestet. Und im ersten Test war es eben so, dass der Supermarkt Lidl derjenige war, der die Produkte mit den höchsten Rückständen hatte. Und dann haben wir einen Pokal hergestellt und diesen dann eben zu Lidl nach Neckarsulm gebracht und gesagt, hier, ihr seid der Spitzenreiter, seid der negative Sieger, was Pestizidrückstände auf Lebensmitteln angeht. Das war so bei den Pestiziden das in meinen Augen spektakulärste.
Gentechnik und Pestizide sind aber nicht die einzigen Themen in der Landwirtschaft, mit denen sich Greenpeace auseinandersetzt. Sie streben eine umfassende ökologische Landwirtschaft an. Diese ist für den Menschen und auch das Klima und die Umwelt am besten. Weniger Lebensmittel wegwerfen, geringerer Fleischkonsum und mehr Obst, Gemüse und Getreide. All das hat Greenpeace in ihrer Vision Agrarwende 2050 zusammengefasst. Christiane erklärt, worum es dabei genau geht und was es alles zu beachten gilt.
Bei der Agrarwende 2050 haben wir uns angeschaut, wie müssen wir die Landwirtschaft verändern, um dahin zu kommen, dass sie eben auch nachhaltig und zukunftsorientiert ist. Denn wir müssen uns einfach klar machen, dass 1/3 der Landoberfläche wird für Landwirtschaft verwendet. Denn die ganzen Lebensmittel für uns Menschen müssen ja auch produziert werden. Und wenn einfach so viel Fläche durch die Landwirtschaft verwendet wird, dann muss uns auch klar sein, dass da eben viel produziert wird, aber auch eben viele gute Sachen, Lebensmittel produziert werden, aber natürlich auch Klimagase entstehen. Von daher, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir angehen müssen, wenn wir langfristig eben auch gemäß des Kyoto-Protokolls und die Paris-Ziele einhalten wollen.
Eine kurze Erklärung zu dem Kyoto-Protokoll und den Pariser Klimazielen. Das Kyoto-Protokoll wurde 1997 von den Vereinten Nationen auf dem Weltklimagipfel in Kyoto beschlossen. Es ist 2005 in Kraft getreten und stellt weltweit den ersten völkerrechtlich verbindlichen Vertrag zur Eindämmung des Klimawandels dar. Das heißt, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zu senken, um das Klima mehr zu schützen. Auch die Pariser Klimaziele sind ein Abkommen mit dem Ziel, das Klima zu schützen. Dieses Abkommen wurde auf der UN-Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015 beschlossen. Die drei großen Ziele des Pariser Abkommens sind folgende. Erstens das 2-Grad-Ziel. Das bedeutet, dass die Staaten einen weiteren Temperaturanstieg verhindern wollen, der die weltweite Durchschnittstemperatur um mehr als 2 Grad Celsius überschreiten würde. Das zweite große Ziel ist, die Treibhausgasemissionen zu vermindern. Bis 2050 sollen die Emissionen auf Null reduziert werden. Und das dritte große Ziel des Pariser Klimaabkommens, die reicheren Industrieländer sollen die ärmeren Entwicklungsländer im Kampf gegen die Klimakrise unterstützen. Und auch Greenpeace hat einen Plan veröffentlicht, in dem sie Visionen verfolgen mit dem Ziel des Klimaschutzes. Aber was sind eigentlich die Ziele der sogenannten Agrarwende 2050? Und was hat es eigentlich mit der Schweinekampagne auf sich?
Also es ist ja so, dass wir bei der Agrarwende 2050 einen Plan gemacht haben, wie langfristig die Landwirtschaft ausgestaltet sein soll. Ein Punkt dabei ist zum Beispiel, dass keine Gentechnik und keine Pestizide auf dem Acker sein sollen. Da muss Lebensmittelverschwendung reduziert werden. Dann wollen wir regionale Düngekreisläufe, dass eben nach Möglichkeit gar oder noch sehr wenig chemische Düngemittel angewendet werden, aber zum Beispiel natürliche Düngemittel, wie zum Beispiel Gülle, regional verwendet wird. Und ein wichtiger Teil unserer Vision ist eben, dass wir weniger Fleisch konsumieren müssen. Und das ist, wie du sagtest, die Schweinekampagne, weil wir haben uns einfach angeguckt, was wird in Deutschland am meisten konsumiert? Das ist einfach Schweinefleisch. Wenn wir uns überlegen, in Deutschland wird im Schnitt 60 Kilo Fleisch pro Person pro Jahr konsumiert und davon sind circa 34 Kilo Schweinefleisch. Deswegen haben wir eben angefangen, das Schweinefleisch zu thematisieren und aufzuzeigen, was schlecht ist an Schweinefleisch, wie Schweine gehalten werden, um zu zeigen, da müssen wir was tun, da muss der Konsum drastisch sinken, um langfristig auch dahin zu kommen, dass wir eine nachhaltige Landwirtschaft haben.
Inwieweit habt ihr das denn in Aktion aufgezeigt?
Bei der Schweinekampagne haben wir auch sehr spannende Aktionen gemacht, und zwar um den Menschen klarzumachen, wie eigentlich die Schweine gehalten werden, haben wir Edeka-Supermärkte umdekoriert. Und zwar haben wir die Schaufenster von außen beklebt mit Bildern, wie es innen in einem Schweinestall aussieht. Das waren dann ganz große, also normalerweise hat ein Edeka ja große Glaswände, wo man reinschauen kann. Und wir haben die eben komplett mit Bildern aus dem Schweinestall beklebt, sodass der Verbraucher und auch der Filialleiter und die Angestellten aus den Märkten dann sehen konnten, wie die Schweine für die Produkte, die dort verkauft werden, gehalten wurden.
Gibt es denn schon erste Früchte, die eure Kampagne trägt? Habt ihr schon was erreicht?
Also gerade in den letzten Monaten durch Corona haben wir schon gesehen, dass die Menschen anfangen, darüber nachzudenken, wie sie sich eigentlich ernähren wollen. Sie wollen mehr regionale Ernährung und auch der Fleischkonsum ist gesunken, weil die Menschen eben mehr zu Hause sich ernährt haben, nicht einfach nur losgegangen sind, in der Mittagspause eben die klassische Currywurst-Pommes gegessen haben, sondern eben in den Supermarkt gegangen sind, um dort einzukaufen. Das heißt, der Konsum, die Menschen haben schon angefangen, mehr darüber nachzudenken. Und auch wenn man jetzt so die letzten Jahre zurückschaut, ist auch insgesamt der Konsum von Schweinefleisch leicht zurückgegangen. Allerdings ist es immer noch so, dass Rindfleisch und Geflügelfleisch weiterhin konsumiert wird. Aber die Menschen fangen an, mehr darüber nachzudenken. Es gibt auch immer mehr Flexitarier. Flexitarier sind ja die Menschen, die zwar Fleisch essen, aber eben überwiegend sich vegetarisch ernähren, die dann eben mal ein- oder zweimal die Woche Fleisch konsumieren. Und das ist eben das Entscheidende. Es soll gar nicht jeder zum Veganer werden, sondern der Großteil der Menschen muss einfach sich mehr Gedanken über seine Ernährung machen, auch wie und woher er sich ernährt. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns regional ernähren mit weniger Fleisch. Und das muss einfach in der breiten Masse ankommen.
Diese individuelle Einsicht ist ja im Prinzip das Beste, was ihr erreichen könnt, weil es ja jeden Einzelnen dann betrifft. Aber vieles wird ja auch politisch gesteuert. Habt ihr denn auch auf der politischen Ebene etwas erreichen können?
Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, denn das, was der einzelne Verbraucher tun kann, ist natürlich jedem selbst überlassen und können wir ja nur insofern steuern, als dass wir die Menschen informieren. Denn nur ein informierter Bürger ist ein mündiger Bürger und kann dann eben auch entscheiden. Aber Politik ist natürlich ein wichtiges Steuerungsinstrument. Und was wir da erreicht haben, ist eben die Haltungskennzeichnung, dass auf jedem Produkt im Supermarkt der Verbraucher eben erkennen kann, wie wurde dieses Tier gehalten.
Wie unterscheiden sich denn diese einzelnen 4 Stufen der Haltungskennzeichnung von 1 bis 4?
Also es sind eben 4 unterschiedliche Stufen, wobei 4 eben das Beste ist, die Premium-Stufe. Da fällt eben das Bio drunter, das heißt, da haben die Schweine Platz, sie können nach draußen, sie haben Spielmöglichkeiten. Und das Schlechteste ist die 1. Da muss man sich vorstellen, ein großes Schwein hat dann 0,75 Quadratmeter Platz. Das ist weniger als ein Quadratmeter und das ist eine Fläche, das möchte man sich als Mensch gar nicht vorstellen, wie wenig das eigentlich ist. Die Schweine haben da kaum Licht und auch überhaupt keinen Auslauf. Die Haltungsstufe 2 nennt sich dann Stallhaltung Plus, da haben die Schweine 10% mehr. Das heißt, das ist auch immer noch nicht wirklich etwas, wo man von tierschutzkonform reden kann. Bei der Haltungsstufe 3 ist es dann so, das ist dann ein Außenklimastall. Da haben die Schweine dann immerhin schon mal 40% mehr Platz und auch eben Beschäftigungsmaterial. In unseren Augen sind Haltungsstufe 1 und 2 sollten sofort aus den Supermarktregalen verschwinden und nur 3 und 4 sind Sachen, wo wir auch langfristig hingehen wollen. Und das ist eine Art und Weise, wo Tiere gut gehalten werden und auf lange Sicht sollen eben Schweine und Rinder und Hühner wirklich mit Haltungsstufe 4 gehalten werden, dass die Tiere eben ihren Bedürfnissen entsprechend sich bewegen und ernähren können.
Was ist denn euer großes Ziel im Bereich des Tierwohls? Gibt es da so die nächsten Schritte, die ihr anpeilt?
Also unser langfristiges Ziel ist, dass bis 2050 der Fleischkonsum um 50% reduziert werden soll. Das ist das langfristige Ziel. Aber bei der Kennzeichnung ist es so, dass es bisher ein freiwilliges Label ist, was die Supermärkte umsetzen. Aber es ist ein freiwilliges Label. Was jetzt wirklich kommen muss, ist, dass es ein verpflichtendes Label gibt. Und das soll natürlich nicht nur auf deutscher Ebene gelten, sondern auch auf EU-Ebene. Das heißt, dass wirklich, dass die deutschen Landwirte eben nicht sagen können, wir hier in Deutschland sind benachteiligt. Dann gehen jetzt die Produzenten weichen aus und kaufen dann eben in Holland, Frankreich, Dänemark das Fleisch, sondern dass wirklich EU-weit die gleichen Standards gelten und verpflichtend sind.
Mit der Kennzeichnung der 4 Haltungsstufen können wir im Supermarkt also erkennen, wie die Tiere gehalten wurden. So können wir uns dann bewusst gegen die Massentierhaltung entscheiden. Denn diese Haltung ist nicht nur schlecht und unfair für die Tiere, sondern kann auch gesundheitsschädlich für uns Menschen sein. Das liegt vor allem am Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung. Dadurch können multiresistente Keime entstehen. Aber was ist das eigentlich? Und sind multiresistente Keime auch schädlich für uns Menschen?
Man muss sich vorstellen, in der Massentierhaltung werden 800 Tonnen Antibiotika jedes Jahr angewendet. Der größte Teil davon wird in der Schweinehaltung verwendet. Das heißt, die Schweine werden auf engstem Raum gehalten, die fühlen sich nicht wohl, die haben wenig Platz, es geht ihnen einfach nicht gut. Dann ist es so, wenn ein Schwein krank wird, dann wird nicht nur das einzelne Schwein mit Antibiotika behandelt, sondern es werden alle Schweine, die in einer Bucht oder in einer mehrere Buchten sind, werden dann behandelt. Das heißt, es werden Unmengen an Antibiotika angewendet. Es werden auch viel zu viele Antibiotika angewendet. Das heißt, die Bakterien, die ich eigentlich damit bekämpfen möchte, werden permanent mit dem Antibiotika, kommen sie in Kontakt, und es bilden sich dann eben solche multiresistenten Keime. Diese sind aber natürlich nicht nur in der Tierhaltung zu finden, genauso wie die Antibiotika eben auch nicht exklusiv in der Tierhaltung verwendet werden, sondern es sind die gleichen Stoffe, die eben auch in der Humanmedizin angewendet werden. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, in der Massentierhaltung entstehen solche Keime, die eben resistent sind gegen Antibiotika und dann kommen wir Menschen damit in Kontakt. Das heißt, wir haben dann mal was am Darm oder was in der Lunge und dann sind diese Keime aber resistent gegen Antibiotika. Wie können wir dann diese Krankheiten bei uns Menschen noch weiter bekämpfen, wenn die Antibiotika, die ja im letzten Jahrtausend ja der Segensbringer für die Gesundheit und für die Fortentwicklung der Menschheit waren, wenn diese Antibiotika jetzt plötzlich nicht mehr helfen. Und es gibt eben auch schon Experten, die reden heutzutage von einem, dass wir darauf auf ein postantibiotisches Zeitalter hinsteuern, weil wir einfach in der Massentierhaltung und auch in der Humanmedizin viel zu viele Antibiotika einsetzen, es dadurch zu den multiresistenten Keimen kommt. Und wir dann vor dem Problem bald stehen werden, dass wir Krankheiten haben, die wir in der Zukunft nicht mehr mit Antibiotika behandeln können.
Habt ihr zu dem Thema auch Aktionen gemacht? Wie habt ihr darauf aufmerksam gemacht, auf die Problematik?
Also die Antibiotika aus der Gruppe der Tetrazykline werden auch in der Schweinemast angewendet und in diesem Zeitraum lagern sie sich in den Knochen ab. Und es gibt die Möglichkeit, mit besonderen Schwarzlichtlampen diese Tetrazykline in den Knochen sichtbar zu machen. Die leuchten dann sozusagen. Und da hatten wir vor 2 Jahren eine Kampagne bei Lidl. Da standen wir mit Schwarzlichtlampen und so Boxen vor Lidl-Filialen und haben dann den Konsumenten die Möglichkeit gegeben, ihr Fleisch, was sie drinnen gekauft haben, unter die Lampen zu legen, um zu gucken, ob ihr Fleisch und die Knochen dann eben auch leuchten. Und wir hatten aber auch immer Knochen dabei, wo man das dann eben sehr gut sehen konnte. Das heißt, jeder Verbraucher konnte sich dann eben selber darüber informieren, ob er oder sie dann Knochen hatte, wo in der Schweinemast dieses Tetrazyklin angewendet wurde. Wenn also dann der Verbraucher oder die Konsumentin gesehen hat, dass da was in dem Knochen in dieser bestimmten Farbe leuchtet, dann war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich dabei dann eben auch um Tetrazyklin-Rückstände hat. Und wir haben dann zur Sicherheit die leuchtenden Knochen nochmal ins Labor geschickt. Aber wenn man dieses Leuchten in dem Knochen gesehen hat unter dem UV-Licht, unter diesem Schwarzlicht, dann war die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass es sich dabei um die Tetrazyklin-Rückstände gehandelt hat, die in der Mast angewendet wurden.
Hast du abschließend denn noch ein paar Tipps für uns, die wir alle direkt umsetzen können, um nachhaltiger zu leben?
Also im Bereich Landwirtschaft muss man sich einfach klar machen, auf einer landwirtschaftlichen Fläche kann nur eine Sache angebaut werden. Da kann entweder ein Futtermittel angebaut werden oder ein Lebensmittel oder es kann etwas angebaut werden, was hinterher in der Biogasanlage landet. Das heißt, wenn ich also möchte, dass ich und auch andere Menschen auch langfristig gesund ernährt werden können und das auch gesund ist, dann dürfen wir einfach alle weniger Fleisch konsumieren. Und wir wollen ja auch langfristig, dass die ganze Landwirtschaft ökologischer wird. Das heißt, wir können einfach alle uns versuchen, regionaler zu ernähren und ökologischer mit weniger Fleisch. Und dann tun wir uns und eben auch den nachfolgenden Generationen eine Menge Gutes, weil wenn auf einer Fläche keine Futtermittel angebaut werden können, dann werden diese Flächen frei, um auch Lebensmittel zu produzieren. Das heißt, es ist auch langfristig garantiert, dass wir hier in Deutschland, in Europa, aber auch in anderen Ländern der Welt überall genug Lebensmittel zur Verfügung sind, um auch langfristig gesund zu ernähren. Das heißt, es ist ganz einfach. Jeder kann jeden Tag auf der einen Seite im Supermarkt Entscheidungen treffen mit dem, was ich kaufe, ohne Kunststoff natürlich eingepackt, ohne Pestizide, mit einer Möglichkeit immer weniger tierische Produkte und eben auch langfristig können wir damit Gutes tun für uns und nachfolgende Generationen.
Christiane hat es eben noch einmal schön zusammengefasst. Wenn wir uns mehr Gedanken über unseren Konsum machen, können wir damit schon einiges bewirken. Wenn wir nachhaltiger leben wollen, sollten wir weniger Fleisch essen, auf die Kennzeichnung der Haltungsstufen achten und am besten so regional und ökologisch wie möglich einkaufen. Nur so können wir garantieren, dass auch nachfolgende Generationen genug Lebensmittel zur Verfügung haben, um auf dieser Welt gut leben zu können. Dabei ist es gar nicht wichtig, dass wir von jetzt auf gleich alles verändern, weniger Fleisch essen oder nur noch Bioprodukte kaufen. Fangt einfach mit kleinen Dingen an, macht euch mehr Gedanken zu eurem Lebensmittel- und Fleischkonsum und entscheidet euch bewusster. Vielleicht war diese Folge ja schon ein Anstoß für euch in eine neue Richtung.